Matthäus 4, wir studieren heute Morgen ab Vers 14. Wir hatten letztes Mal, nicht letzte Woche, sondern letztes Mal gesehen, wie Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wurde und wie er dort versucht wurde von dem Teufel. Und wir haben Lektionen gelernt über Versuchung und wie wir bestehen können in Versuchungen. Und jetzt lesen wir im Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, also Nordisrael, und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. Dazwischen ist einiges passiert. Jesus hatte ersten Kontakt mit einigen Jüngern, dann ist in Kana, auch oben in Galiläa, nicht allzu weit von Nazareth entfernt, dort im Bergland von Galiläa, ist das erste Wunder passiert, als Jesus Wasser in Wein verwandelt hat auf der Hochzeit. Jesus hat Kapernaum besucht. Jesus hat einen Aufenthalt in Jerusalem. Johannes Kapitel 2, 3 und 4 fällt in diesen Zeitraum. Das Gespräch, das Jesus mit Nikodemus hatte, auf dem Rückweg, das Gespräch mit der Frau von Samaria am Jakobsbrunnen. Aber ich finde interessant, dass Lukas es uns hier direkt in Verbindung setzt mit dem, was vorher passiert ist, mit der Versuchung Jesu in der Wüste. Und es heißt hier, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, aus dieser Wüstenerfahrung. Ich denke, wir können davon zwei Dinge lernen. Das erste ist, dass wenn Gott uns in Wüstenzeiten führt, dass er es nicht tut, um uns zu schwächen oder um uns fertig zu machen, sondern um uns zu stärken. Seht, Jesus kam gestärkt, nicht geschwächt aus dieser Erfahrung der Wüste und der Anfechtung zurück, in der Kraft des Geistes. Und so ist es auch für uns. Gottes Absicht ist nicht was Schlechtes, wenn er Wüstenzeiten zulässt in unserem Leben. Ist eine normale Erfahrung, wie wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Mose war in der Wüste, Paulus wurde erstmal in die Wüste geführt. Ist was Gutes. Und es ist dazu da, um uns zu stärken, nicht um uns fertig zu machen. Wie gesagt, im Militär Trainingscamps finden in der Wüste statt normalerweise, nicht in Hawaii im Urlaubsresort, Luxushotel, Wellness, sondern in der Wüste. Und der Grund, warum die dort in der Wüste trainieren, ist nicht, um die Armee zu schwächen oder um die Soldaten fertig zu machen, sondern um sie zu stärken, um sie zuzurüsten, um sie auszubilden. Und das ist auch Gottes Absicht, wenn er solche Zeiten in unserem Leben durchmacht. Gehst du gerade durch eine Wüstenzeit, durch eine Zeit, wo du dich angefochten fühlst, dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Jesus möchte dich ermutigen heute Morgen mit dieser Stelle. Es ist, um dich zu stärken. Und du wirst gestärkt in der Kraft des Geistes daraus hervorgehen. Und Gott wird was Gutes produziert haben in deinem Leben. Also sei nicht entmutigt durch diese Umstände, sondern sei ermutigt. Das ist eine gute Sache. Gott hat einen guten Plan in dem Ganzen. Zweite, was wir hier lernen können, ist, Jesus diente in der Kraft des Geistes. Und das ist auch wichtig. Aus eigener Kraft, aus uns selbst können wir nicht viel tun, oder? In mir selbst habe ich nicht besonders viel Liebe für andere Menschen, nicht besonders viel Geduld, nicht besonders viel Selbstbeherrschung, diese Frucht des Geistes, die wir brauchen in unserem Leben. In mir selbst bin ich ein schwacher Mensch. Und wir können Gott nicht aus eigener Kraft dienen, sondern wir müssen uns von ihm abhängig machen und auf ihn vertrauen. Ich denke an Römerbrief Kapitel 6, wo es heißt, stellt euch Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist, was wir sind. Wir sind Werkzeuge, wir sind nicht Macher. Und das ist wichtig. Dass wir nicht denken, oh, ich bin der tolle Macher, ich kann meinen Nächsten lieben, ich kann meinen Geschwistern dienen, ich kann rausgehen und meine Freunde bekehren. Ich bin der Macher. Ich kann Barmherzigkeit üben aus mir selbst. Nee, sondern wir müssen denken, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Tu du das durch mich, gebrauche du mich. Es ist wichtig, dass wir als Werkzeuge leben und nicht als Macher. Denn wenn wir als Macher leben, aus eigener Kraft, aus menschlicher Energie, dann werden wir ausbrennen. Aber wenn wir uns einfach Gott zur Verfügung stellen, sagen, leb du durch mich, Jesus. Sei du stark in meiner Schwachheit. Dann werden wir nicht ausbrennen, weil dann werden wir erleben, wie er durch uns wirkt und wie er uns zurüstet. Also nicht Selbstvertrauen, sondern Gottvertrauen, Jesusvertrauen, Hingabe an ihn. So leben wir. Und so dienen wir einander aus der Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus eigener Kraft. Und die Kunde von ihm, von Jesus, ging aus in die ganze Umgegend. Die Leute wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, heißt es im Vers 22. Leute waren erstaunt. In Johannes 7 sagen die Leute über Jesus, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. In Markus 1, Vers 22 lesen wir, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus hatte den Ruf eines außergewöhnlichen jungen Predigers. Und dann wissen wir, zusätzlich hat Jesus ein Wunder getan, mindestens ein Wunder in Kana. Er hat in Jerusalem die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen, Demonstration seiner Vollmacht. Und die Kunde von ihm ging aus in die ganze Gegend. Vers 15, und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Jesus hatte vor allem einen Lehrdienst. Und das war eine Zeit von großer Popularität. Es gab noch keinen offiziellen Widerstand gegen Jesus, zumindest in dieser Gegend. Und Jesus zog herum und lehrte in ihren Synagogen. Eine Synagoge war viel mehr als eine Kirche. Kirchen, die wir herumstehen sehen in unseren Orten. Synagoge war eigentlich ein Gemeinschaftszentrum der Juden in ihren Gebieten. Der Tempel war der Ort der Anbetung, wo zumindest die Männer dreimal im Jahr erscheinen mussten. Aber wöchentlich am Sabbat und auch unter der Woche trafen sie sich für verschiedene Gemeinschaftsaktivitäten in der Synagoge. War ein Gemeinschaftszentrum, war eine Schule. Auch der Ort, wo die wöchentliche Sabbatfeier und das Bibelstudium stattgefunden hat. Ich habe euch ein Bild von der Synagoge hier auf dem Overhead gemacht, sitzt gerade keiner dort, aber wenn sich wer findet, könnt ihr das angucken. Wurde nachgebaut. Ist in der Nähe von Nazareth, eigentlich Außenbezirk von Nazareth, wo sein Dorf nachgebaut wird. Also ein einfacher Bau, wo die Leute im Kreis gesessen sind und Gemeinschaft gehabt haben. Miteinander wurde als Schule gebraucht. Samstags zum Bibelstudium. Vers 16 lesen wir, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also Jesus kommt jetzt in seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, wo er zur Schule oder zur Synagoge gegangen ist, wo er seinen Beruf gelernt hat, wo er gearbeitet hat. Und ich möchte, dass ihr hier seht, dass es über Jesus heißt, er kam nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Es war seine Gewohnheit. Das, was Jesus tat am Sabbat. Gemeinschaft mit anderen um Gottes Wort. Hebräerbrief ermutigt uns, dass wir das Zusammenkommen in der Gemeinde als Leib Christi nicht versäumen. Das sollte Gewohnheit sein für uns, normal. Das ist, was wir tun sonntagmorgens. An dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist, wir versammeln uns als Leib Christi zusammen. Gewohnheit, jede Woche. Nicht ab und zu mal, nicht jede zweite Woche oder jede dritte Woche. Das ist einfach, was wir tun als Christen. Lasst uns das nicht versäumen, unser Zusammenkommen. Wo wir einander ermutigen können, wo wir wachsen können. Jesus hat gesagt, er ist ganz besonders in unserer Mitte. Er wirkt durch uns als Leib und die verschiedenen Glieder dienen einander. Lass uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Ich frage mich auch, was das für ein Moment für Jesus gewesen ist. Jetzt wieder in seine Heimatstadt zurückzugehen. In diese Synagoge, wo er hunderte Male sicher gesessen ist als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, was ihm so vertraut war. Wie hat er sich gefühlt? Jetzt als Ehrengast, jetzt als dieser berühmte Rabbi, dessen Ruf in der ganzen Gegend bekannt ist. War sicher so ein sentimentaler Moment für Jesus persönlich. Und wir lesen, er stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Jesus war der neue berühmte Rabbi und ich bin mir sicher, die Leute in seiner Heimatstadt waren gespannt, ihn zu hören. Haben ihn gespannt angesehen. Und es war üblich, wenn ein Gast Prediger anwesend war, dass man ihm das Wort auslegen ließ in diesem Sabbat-Gottesdienst, nenne ich es jetzt mal. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Schriftrolle. Große Rolle. Hatten damals auf Pergament geschrieben, wurde aufgerollt. Und er fand die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also Jesus suchte hier eine bestimmte Stelle im Buch Jesaja. Und zwar eine Stelle in Jesaja 61, die ersten beiden Verse. Und das war eine messianische Prophetie. Sprich eine Prophetie über den verheißenen Retter. Den Messias bedeutet so viel wie den Gesalbten. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Messias, der verheißene Retter im Alten Testament. Jesus ist der Gesalbte, der Messias. Huhu. Jesus hat die Salbung vom Heiligen Geist. Er ist zugerüstet vom Geist für seinen Dienst. Und was war sein Dienst? Die Salbung! War sein Dienst, die Leute umzuwerfen oder mit einer komischen Stimme zu reden oder verrückte Dinge zu tun? Nee, lest hier. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen an angenehmes Jahr des Herrn. Das ist, was passiert, wenn wir unter der Salbung des Heiligen Geistes sind. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Er salbt uns, er rüstet uns zu, anderen zu dienen. Als Jesu Hände und als Jesu Füße, als Jesu Münder, als sein Leib. Nicht eine schräge Show abzuziehen. Das ist nicht die Salbung des Geistes. Das ist viel Menschlichkeit, wenn Menschen das tun. Heiliger Geist rüstet uns zu zum Dienst. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Frieden, Selbstbeherrschung, diese Dinge, Güte, Sanftmut. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Ordnung und Auferbauung und Dienst aneinander. Das ist die Salbung des Geistes. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Konnte man sicher eine Stecknadel fallen hören. Was wird er sagen? Die Leute waren voll Erwartung auf die Auslegung von Jesu. Vers 21, er fing aber an zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesus sagt, diese Schrift spricht von mir. Ich bin der Messias, sagt. Und das Zweite ist, er spricht über heute, über jetzt. Jetzt ist diese Gnadenzeit, über die der Prophet Jesaja prophezeit hat. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Alle bezeugten Jesus, wunderten sich über seine Worte. Dienst Jesu, Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinde, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Spricht hier vom Jubeljahr, das angenehme Ja des Herrn. Jubeljahr könnt ihr nachlesen in 3. Mose Kapitel 25. Das Wort kommt vom Blasen des Widderhorns oder des Jubelhorns. Das Jubeljahr war ein Jubeljahr, könnten wir auch sagen. So können wir uns das merken. Wir können nachlesen im Alten Testament, jedes 50. Jahr war so ein Jubeljahr. Und das war so ein zusätzliches Sabbatjahr, was die Juden alle 7 Jahre hatten, wo die Felder geruht haben. Und in diesem Jubeljahr wurden alle Schulden erlassen. Und verpfändetes Eigentum musste zurückgegeben werden und israelitische Sklaven wurden freigelassen. Und diese Verse aus Jesaja 61, über die Jesus hier spricht, die beschreiben die Segnungen dieses Jubeljahres. Und wisst ihr, was wir hier haben? Hier haben wir das Mission Statement von Jesus, wenn wir so sagen wollen. Jesu Dienst zusammengefasst. Seine Berufung in seinem Leben. Und so lasst uns das genauer ansehen. Weil das ist, was Jesus in unserem Leben tun will. Und zweitens, das ist auch, was Jesus durch uns tun will, als seinem Leib in der Welt heute. Ich glaube, Paulus hat es ganz gut zusammengefasst in 1. Timotheus 1. Da heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Das ist die Mission Jesu, deswegen ist er gekommen. Wir sehen in diesen Versen 5 Auswirkungen von Sünde. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, erstens Armen gute Botschaft zu verkündigen. Armen. Das Erste, was Sünde tut, ist Sünde beraubt. Sünde beraubt uns, raubt unsere Freude, unsere Zufriedenheit, unseren Frieden, unser Heil, Heil in unseren Beziehungen. Raubt diese Lebensqualität, die wir in Jesus haben, Segnungen, die er für uns hat. Sünde beraubt uns. Deswegen sagt Gott, tu das nicht oder tu das. Er ist ein liebender Vater, der uns beschützen will. Und wenn Gott uns sagt, sündige nicht, ist es nicht, um uns einzuengen, sondern um uns heil zu halten. Sünde beraubt uns. Sünde macht uns kaputt. Macht uns ärmer. Und wir dürfen die gute Botschaft verkündigen. Das ist die Antwort darauf. Die gute Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um uns Sünder zu retten und um uns Anteil an seinem ewigen Leben zu geben. Zweite, was Sünde tut, Sünde nimmt uns gefangen. Es versklavt uns. Wir dürfen Gefangenen Befreiung ausrufen. Sünde versklavt. Das wisst ihr. Ja, anfangs macht Sünde Spaß, sonst wäre es keine Versuchung. Party. Sex außerhalb der Ehe. Niedersaufen, bisschen Drogen machen, selbstsüchtig sein, mein Ding durchdrücken. Ja, anfangs macht es ein bisschen Spaß, aber das Ende davon ist Sklaverei. Und wir sehen Menschen überall, die versklavt sind, die gebunden sind, die selbstsüchtig sind. Und das ist ein Gefängnis, Mann. Und die Materialist sind, süchtig nach materiellen Dingen, die drogensüchtig sind, die alkoholsüchtig sind, die geltungssüchtig sind, die sexsüchtig sind, die pornografiesüchtig sind. Sünde bindet, ist versklavt. Dritte, was Sünde macht uns blind. Wir sehen die Blinden als Drittes. Sünde macht uns blind. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn du missbaust und du verhärtest dein Herz und du sagst, nee, ist mir egal, was Gottes Wort sagt. Ich tue das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, was ich will. Und du verhärtest dein Herz. Und alle anderen sehen das, denen ist es sonnenklar, dass du völlig sündigst hier und du selber bist verblendet. Du bist blind. Dein Gewissen ist abgestumpft. Das ist gar nicht mehr bewusst, was du hier tust. Sünde macht uns blind. Das vierte ist, Sünde zerschlägt uns. Es macht uns kaputt. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen sagt Gott, tu das nicht, weil er uns beschützen will von dieser Zerstörung, von dieser negativen Konsequenz, die jede Sünde mit sich bringt. Ich glaube, eins der eindrücklichsten Beispiele in der Bibel ist Simson. Ihr könnt im Buch der Richter von ihm lesen. Wahnsinnig begabter, gesalbter, gesegneter Mensch, der es alles weggeschmissen hat, um irgendeine heidnische Frau zu haben, sein Ding zu tun. Und am Ende sehen wir, dass die Feinde ihn gefangen nehmen, ihm die Augen ausstechen, ihn in so eine Mühle binden und er muss den Mühlstein, was normalerweise der Job eines Esels war, muss den bewegen. Das ist, was Sünde tut. Sünde macht uns blind, Sünde bindet uns, Sünde zerstört uns, zerschlägt uns. Und davor will Gott uns bewahren. Aber die gute Nachricht ist und die gute Botschaft, die wir verkündigen dürfen, wir dürfen diesen Zerschlagenen, diesen versklavten Blinden Befreiung ausrufen in Jesus. Wir dürfen ihnen sagen, du kannst frei werden durch das, was Jesus für dich getan hat. Ist nicht wunderbar? Fünfte, was Sünde tut, wenn er in Jesaja 61 nachliest, da spricht er auch von gebrochenen Herzen. Wie viele Herzen sind gebrochen worden durch Sünde? Wie viele Beziehungen? Aber Jesus ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen und zu verbinden. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist Jesu Dienst. Und so bist du beraubt von deiner Sünde? Bist du gebunden? Bist du süchtig in irgendeiner Weise? Abhängig von irgendwas außer Gott? Bist du blind? Bist du kaputt? Hast du ein gebrochenes Herz? Jesus ist gekommen für dich. Und Jesus ist da. Und er hat deine Sünde an ein Kreuz getragen, um dich von deiner Schuld zu befreien. Und dich so in Beziehung mit Gott, dem Vater, zu bringen und dir Anteil zu geben an seinem ewigen Leben und dich zu heilen von der Konsequenz deiner Schuld. So komm zu ihm. Er lädt dich ein. Die einzige Bedingung ist wirklich, dass du zu ihm kommst mit deiner Schuld, mit deiner Sucht, mit deiner Abhängigkeit, mit deinem gebrochenen Herz und dass du ihm das bekennst, dass du dich von ihm retten lässt. Wenn wir diesen Vers in Matthäus 11 im Kontext lesen, sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, kommt her zu mir und lasst euch mit mir zusammenspannen. Nehmt mein Joch auf euch. Joch war dieses Holzding, mit dem man zwei Tiere zusammengespannt hat, um einen Wagen zu ziehen oder einen Pflug hinterher zu ziehen. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Zu Jesus kommen und uns mit ihm zusammenspannen zu lassen. Uns mit ihm eins zu machen, ihm nachzufolgen, ihn, unseren Retter und unseren Herrn, sein zu lassen in unserem Leben. Und es ist wunderbar, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um die gute Botschaft zu verkündigen, sondern Jesus ist die gute Botschaft geworden. Die gute Botschaft ist eine Person. Errettung ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Und das Wunderbare ist für uns, wir als seine Nachfolger, wir haben das Vorrecht, wir haben die Freude, wir haben den Auftrag, diese gute Botschaft oder das Evangelium, was nichts anderes heißt als die frohe Botschaft, zu verkündigen. Wir dürfen diejenigen sein, die Gefangenen Befreiung ausrufen dürfen und Blinden die Augen öffnen dürfen. Und das ist wunderbar, das ist eine Freude, das ist erfrischend, wenn wir das tun. Wir sind berufen, das weiterzuerzählen, was Jesus für uns getan hat. Wir sind berufen, andere Menschen auf ihn hinzuweisen, der unser Retter ist. Zeugnis zu geben, was Jesus für uns getan hat und Zeugnis zu geben, was er in unserem Leben tut. Wir sind nicht berufen, zu diskutieren. Das ist allzu oft mein Fehler, dass ich mich gerne in Diskussionen verstricken lasse. Evolutionstheorie oder Schöpfung oder warum lässt Gott Leid zu, bla 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 bla. Kann endlos diskutieren. Was ist mit denen, die nie das Evangelium gehört haben? Meistens Ausreden. Diese intellektuellen, angeblichen Probleme. Meistens geht es darum, dass Leute einfach keinen Herrn haben wollen, dass sie niemanden haben wollen, der ihnen sagt, was sie tun oder lassen sollen. Das ist allermeistens das Problem. Also wir sind nicht berufen, uns in Diskussionen zu verstricken. Wir müssen Leute nicht überreden, zu Jesus zu kommen. Wir sind einfach berufen, zu bezeugen. Paulus schreibt im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Das Evangelium ist eine Kraft. Alles, was wir tun müssen, ist es zu präsentieren, was Jesus für uns getan hat. Und da ist Kraft drin. Wie können wir das Evangelium weitergeben? Darüber möchte ich den Rest unserer Zeit zusammen heute sprechen. Ist nicht schwer. Ihr könnt eure Hand zur Hilfe nehmen. Ist nicht schwer. Zuerst nehmen wir den Daumen, den Anhalter. Ewiges Leben ist ein Geschenk von Gott. Wir können uns nur mitnehmen lassen. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir können uns das nicht verdienen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Christentum und allen anderen Religionen. Alle Religionen sagen, du musst dich zu Gott hinverdienen. Sei es durch Meditation oder indem du dich fünfmal am Tag Richtung Mekka verneigst oder Wallfahrten gehst oder taufen lässt oder irgendwelche Traditionen durchmachst. Du musst dich zu Gott hinarbeiten, gute Werke tun. Nee, ewiges Leben ist ein Geschenk. Du kannst es nicht verdienen, du kannst es nur schenken lassen. Zweiter Punkt, unser Zeigefinger. Spricht über uns Menschen. Wir haben ein Problem. Zeigefinger. Wir haben ein Problem und das ist Sünde. Unsere Schuld. Die trennt uns von Gott. Gott ist das dritte. Mittelfinger, der höchste Finger. Gott. Wir können Menschen über Gott erzählen, wer er ist, was er für uns getan hat. Und das ist der Ringfinger, ist Jesus. Der Ring, wir sind die Braut Christi, der Ring, der neue Bund. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, um uns zu erlösen. Und wie wird das wirksam für uns? Das ist der kleine Finger Glaube. Wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Kleiner Anhaltspunkt, wie wir das Evangelium weiter erzählen können. Gnade, erstens. Das ist was Leute verstehen müssen. Das ist nicht normal. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Oder wir suchen überall immer nach einem Preisschild. gibt nichts umsonst in dieser Welt. Aber ewiges Leben ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk Gottes. Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 steht das. Und das dürfen wir erklären. Ewiges Leben kann man sich nicht erarbeiten oder nicht verdienen. In Epheser 2 heißt es, dass wir durch eigene Leistungen bei Gott nichts erreichen können. Stell dir vor, du hast Geburtstag oder sagen wir besser andersrum, ich habe Geburtstag und du gibst mir ein Geschenk. Und dann hole ich den Geldbeutel raus und will dir das Geschenk bezahlen. Wie fühlst du dich? Ist das cool? Nee, nicht wirklich, oder? Und so ist es mit Gott. Er möchte uns Errettung schenken und das ist beleidigend eigentlich, wenn wir dafür bezahlen wollen, für ein Geschenk. Gott möchte uns beschenken. Aber wir haben ein Problem. Ne? Gott möchte uns beschenken, aber wir haben ein Problem. Es steht uns was im Weg. Und dieses Problem ist ein weltweites Problem und wir nennen das Sünde. Was denkst du, was Sünde ist? Die meisten Leute haben eine gute Idee, gute Vorstellung von dem, was Sünde ist. Stehlen, okay, schon mal gestohlen. Lügen, schon mal gelogen. Wir brauchen nur die 10 Gebote nehmen und da mal ein bisschen durchgehen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du deinen Bruder hast in deinem Herzen, dann hast du eigentlich schon die Sünde des Mordens begangen. Wenn du eine Frau nur lüsternd ansiehst, mit der du nicht verheiratet bist, die ausziehst in deinen Gedanken, dann hast du schon Ehebruch begangen. Jakobus sagt uns sogar, wenn du weißt, das Gute zu tun und du tust es nicht, das ist auch Sünde. Manche Menschen haben so diese, naja, es ist mir egal, Einstellung Gott gegenüber. Auch das ist Sünde, das ist vielleicht die Ursünde sogar. Wir wenden uns von Gott ab, dieser menschliche Stolz. Glaubst du, du schaffst 3 Sünden pro Tag? Schaffe ich in einer Minute, wenn ich will. Überleg dir mal, wie viel da zusammenkommt. 3 Sünden pro Tag, nur 3 Sünden pro Tag sind ungefähr 1000 Sünden im Jahr. Ich schenke mir ein paar Jahre, sagen wir 30 Jahre, 30.000 Sünden, und weiß, sind es viel mehr. Wenn du zu einem Richter gehen würdest und sagen würdest, lieber Richter, ich habe nur 30.000 Vergehen begangen, was würde der zu dir sagen? Wäre das annehmbar? Nee, oder? Wäre nicht annehmbar. Und Jakobus sagt uns auch, wer nur ein Gebot bricht, wer nur eine Sünde begeht, hat das ganze Gesetz gebrochen. Der ist zum Gesetzesbrecher geworden. Der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Also wir sind schuldig vor Gott. Wichtiger Punkt. Und wenn wir nur ehrlich zu uns selber sind, auf unser Gewissen hören, das bezeugt uns das sehr gut. Wir können ja nicht mal unsere eigenen Maßstäbe halten oder unser eigenes Gewissen. Und wir können uns jetzt selber retten. Früher habe ich gedacht, okay, gehst in die Kirche, tust gute Dinge, dann wird Gott dich schon annehmen. Aber es ist nicht möglich. Schon mal drüber nachgedacht? 3 Sünden pro Tag, 30.000 Sünden, vielleicht 100.000, 500.000 Sünden in deinem Leben. Jesus hat uns gesagt, der Maßstab Gottes ist Vollkommenheit. Ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und eine Sünde vermasselt schon die ganze Beziehung mit Gott. Sag mich, lade dich zum Frühstück ein zu mir. Und ich mache Rührei oder Omelette oder Ham and Eggs. Und ich schmeiße da 30 Eier rein in die Pfanne. Und es ist nur ein Ei schlecht. Würdest du mein Rührei essen? Ja? Nein? Wieso? Es ist nur ein Ei schlecht. Na, eins vermasselt alles. Und so ist es auch mit unseren Sünden vor Gott. Also seht ihr, warum wir uns nicht selber retten können? Das ist unmöglich. Es muss einen ganz anderen Weg geben. Wir können es nicht tun, aber Gott kann es tun. Und das ist der dritte Punkt. Wer ist Gott eigentlich? Es gibt viele Fehlvorstellungen. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen. Manche haben die Vorstellung von Gott als so irgendeinem höheren Wesen, was irgendwo da draußen ist und was nichts mit uns zu tun haben will. Manche haben so das Bild, dass Gott so ein Großvater ist, so ein Lieber. Andere sehen Gott eher so als einen Polizisten, der da oben im Himmel sitzt und nur darauf wartet, was wir falsch machen und uns eine auf die Finger gibt. Ja, da lacht die Jelena. Dich möchte ich mal erleben als Polizistin Jelena. Aber wie ist Gott wirklich? Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss zu geben. Das ist unser Gott. Unser Gott ist liebevoll und er ist barmherzig. Er will nicht bestrafen. Er sagt in Jeremia, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und Gott liebt uns nicht, weil wir so liebenswert sind, nicht wegen uns, sondern schlicht und einfach wegen sich selbst. Wegen dem, wer er ist. Er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist gütig. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, Gott ist heilig und er ist gerecht. Und die Bibel sagt uns, dass er unsere Sünden keineswegs ungestraft lassen wird. Er ist ein gerechter Gott, er ist ein heiliger Gott, er ist ein gerechter Richter. Und er kann mit Unheiligkeit nicht Gemeinschaft haben. Stell dir vor, du würdest eine Bank ausrauben. Überfallst eine Bank, du raubst sie aus und sagen wir, es würde sogar gelingen. Und du fährst davon mit deinem Fluchtauto und plötzlich Sirenen überall. Du wirst gestellt von der Polizei und wirst vor den Richter gestellt und du sagst, ah Mann, lieber Richter, es tut mir so leid, ich bin sogar bereit, alles wieder zurückzuzahlen, was ich gestohlen habe. Wenn der Richter sagen würde, ist okay, ich lasse dich gehen, wäre das wirklich okay? Nee, oder? Der Richter muss bestrafen, weil hier das Gesetz gebrochen wurde. Sonst würde der Richter ungerecht werden. Aber siehst du das Problem? Gott ist barmherzig und liebevoll, aber auf der anderen Seite heilig und gerecht. Siehst du dieses Problem, was hier gibt? Ich möchte es illustrieren mit einer Geschichte. Geschichte von einem Kapitän. Und der hat so ab und zu mal gern Leute mit auf die Reise genommen. Zu einem Schiff. Und dieses Mal hat er seine Mutter mitgenommen. Seine alte Mutter, wahrscheinlich das letzte Mal, dass sie eine Reise unternehmen kann. Und sie waren unterwegs auf diesem Schiff, so ein altes Segelschiff. Kapitän vor 100, 200 Jahren. Und eines Tages kommt der Schiffskoch zu ihm und sagt, Captain, wir haben ein Problem. Was ist das Problem? Das Problem ist, irgendjemand klaut Lebensmittel. Und das war ein Problem, wirklich, weil die Lebensmittel waren rationiert, die wussten nicht genau, wie lange sie unterwegs sind. Wenn einer jetzt alles frisst, ist die gesamte Besatzung in Gefahr. Und der Captain sagt, das ist wirklich ein Problem, wenn wir denjenigen erwischen, der muss bestraft werden. Zum Wohl von allen anderen. Der muss ausgepeitscht werden. Ein paar Tage vergehen und der Koch kommt wieder zum Captain und sagt, Captain, ist wieder geklaut worden und diesmal hat man den Täter erwischt. Und es ist deine Mutter. Ach, was soll der Kapitän tun? Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Wenn der Kapitän sagen würde, ah, ist okay, ist meine Mutter, wir bestrafen sie nicht, wäre das okay? Was denkt ihr, würden die Matrosen denken? Würden meutern? Wie geht das? Jeden von uns würde bestrafen, aber weil es seine Mutter ist. Also ist in einem Dilemma, der Kapitän. Und er überlegt und sagt, nee, ich muss gerecht sein, ich muss die Strafe ausführen. Und er sagt, okay, binde die Mutter an den Mast. Die Strafe muss vollzogen werden. Und dieser Züchtiger holt aus mit der Peitsche. Und bevor er die Mutter trifft, geht der Kapitän nach vorne und er beugt sich schützend über seine Mutter und fängt all die Schläge auf, die eigentlich seiner Mutter gebührt haben. Kennt ihr jemanden, der das für uns getan hat? Jesus. Die Bibel sagt uns, er hat unsere Strafe, die Strafe für unsere Sünden, die Konsequenz unserer Schuld auf sich genommen. Und er ist um unseretwillen geschlagen worden und er hat sich kreuzigen lassen für uns. Und das ist der vierte Punkt. Gott löste dieses Problem in der Person von Jesus Christus. Was meinst du, wer ist Jesus? Jesus ist Gott und er ist Mensch, sagt uns die Bibel. Viele Leute glauben, okay, Jesus ist nur ein guter Mensch, ein guter Lehrer. Nee, Jesus ist viel mehr, sagt uns Gottes Wort. Die Bibel sagt uns, er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Im Kolosserbrief Kapitel 1. Er ist Gottes Bild. Aber er ist auch Gottes Sohn, der Mensch wurde und unter uns lebte. Gott, der sich nach uns ausstreckt. Könnt ihr euch vorstellen, einen kleinen Jungen, der mit seinem Papa im Wald spazieren geht und die stoßen an einen Ameisenhaufen und das ist was ganz Tolles. Wenn so kleine Kids die Natur entdecken und die Ameisen wuseln da herum und plötzlich wird das Kind aber sehr ernst und sagt, du Papa, was wenn es hier zu brennen anfängt im Wald oder irgendeine Flut kommt? Wie könnte man diese Ameisen warnen? Der Papa sagt, ja, was denkst du, mein Kind? Und er überlegt ein bisschen und sagt, naja, vielleicht, wenn ich eine Ameise werden könnte, dann könnte ich sie warnen. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Er konnte das nicht ertragen, unsere Verlorenheit in unserer Schuld. Und er wollte uns retten und er hat sich nach uns ausgestreckt und er wurde Mensch. Und er lebte ein vollkommenes Leben, was wir nicht leben können, für uns. Und er hat für unsere Sünden bezahlt am Kreuz. Und er hat uns einen Platz erworben bei Gott, den er uns jetzt als Geschenk anbietet. 2. Korinther heißt es, dass Gott Jesus, der ohne Schuld war, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können. In ihm, im Austausch. Stell dir vor, dieses Buch ist ein Verzeichnis all meiner Sünden. Hier. Was sieht Gott, wenn er auf mich schaut? Er sieht meine Schuld. Wisst ihr, was Jesus für uns getan hat? Gott hat unsere Schuld auf Jesus gelegt. Er hat sie sich zurechnen lassen, so damit wir frei werden können und Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht und er ist auferstanden und er bereitet uns einen Platz vor bei Gott. Und er bietet uns ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an, durch das, was er für uns getan hat. Das ist Jesus. Okay, aber wie bekommt man dieses Geschenk? Kriegt jeder dieses Geschenk des ewigen Lebens? Nur das ewige Leben erhält man durch Glauben. Beispiel, denk an deinen Schlüsselbund. Kann ich mit meinen Schlüsseln in dein Haus reingehen, wenn ich dich besuchen will? Guck mal, ich habe hier Schlüsselbund. Kann ich irgendeinen verwenden, um in deine Wohnung zu gelangen? Nee, ich brauche den richtigen Schlüssel, oder der passt. Und so ist es auch geistig gesprochen. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist durch Glaube an Jesus Christus. Was ist ein Glaube eigentlich? Vielleicht klären wir erstmal, was Glaube nicht ist. Auch da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen. Erstens, Glaube ist kein Sprung irgendwie ins Ungewisse. Nee, wir haben keinen irrationalen Glauben, der einfach Sprung macht. Wir wissen zwar, es ist nicht Realität, aber wir glauben an irgendwas. Nee, das, was hier in der Bibel geschrieben steht, das ist wirklich passiert. Wir können das nachlesen. 500 Augenzeugen gibt es für die Auferstehung Jesu. Also es ist kein Sprung ins Ungewisse. 500 haben Jesus gesehen. Unser Glaube ist auch kein reiner Kopfglaube. Einfach Wissen. Kennt ihr irgendeine berühmte Persönlichkeit, die ihr gerne mal kennenlernen wollt? Gebt mir irgendein Beispiel. Niemanden? Die Angela Merkel vielleicht? Wollt ihr die mal treffen? Nehmen wir an, du erscheinst mit Angela Merkel vor der Haustür. Und du läutest an und sie hebt die Gegensprechanlage ab und sagt, ja, hallo, wer ist da? Und ich sage, ja, hallo, hier ist der Günther Weber. Und ich sage, wer? Ja, der Günther Weber, ich kenne Sie doch, Frau Merkel, ich habe Ihre Biografie gelesen, ich habe alles studiert, ich habe dieses ganze Wissen über Sie. Ich bin's. Würden Sie mich reinlassen? Nicht wirklich, oder? Warum nicht? Weil Sie mich nicht kennen, weil ich keine Beziehung mit ihr habe. Und so ist es mit Gott. Reines Kopfwissen bringt uns nicht zu ihm. Wir brauchen eine Beziehung mit ihm. Glaube ist auch nicht irgendwie einfach so zeitlich begrenzter Glaube. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe früher immer gebetet vor Prüfungen in der Schule. Hatte sonst mit Gott eigentlich nichts am Hut, mich nicht viel drum gekümmert, aber vor der Prüfung habe ich schnell irgendwie ein Gebet zum Himmel geschickt. Das ist auch nicht der Glaube, der uns rettet, der uns in Beziehung mit Gott bringt. Sondern Glauben heißt, uns Jesus Christus anvertrauen, allein auf ihn vertrauen. Und ihr kennt die Schriftstelle, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen Sohn gesandt hat, dass er sich ihm anvertraut, jetzt meine lockere Übersetzung, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Glaube, der uns rettet. Es ist so, wie wenn du mit einem Schlauchboot unterwegs bist. Oder sagen wir eine Luftmatratze. Wer von euch fährt denn gerne ans Mittelmeer auf Urlaub? Stell dir vor, du bist auf Urlaub am Mittelmeer und es ist dein letzter Urlaubstag und du denkst dir, einmal noch so richtig entspannen. Deine Luftmatratze, paddelst ein bisschen raus aufs Meer, legst dich hin, schläft ein. Als du wieder aufwachst, bist du geschockt, du schaust in die eine Richtung und das Land ist gerade noch so ein kleiner Strich am Horizont. Du schaust in die andere Richtung, Afrika ist noch weiter weg, oh, das ist ein Problem. Und du weißt, Mann, ich könnte nie diese Distanz schwimmen, ich würde total absaufen. Ja? Ach, Gott sei Dank habe ich meine Luftmatratze, denkst du dir, und plötzlich hörst du, oh Mann, die Luft geht aus. Jetzt hast du wirklich ein Problem. Luft geht aus, du weißt, du bist am Absaufen und plötzlich siehst du ein Schiff, was daherkommt und du schreist und winkst, hallo, Hilfe, Hilfe! Und der Kapitän, Gott sei Dank, er sieht dich. Und er fährt zu dir rüber und er wirft dir einen Rettungsring zu. Was machst du? Ergreifst du den Rettungsring? Du weißt, es ist deine einzige Chance. Ergreifst du ihn? Seht ihr, das ist, was Jesus ist. Jesus ist der einzige Rettungsring von Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also du musst ihn ergreifen, du musst dein ganzes Vertrauen auf ihn allein setzen. Und denk dir, wenn der Kapitän dich hier aus dem Meer zieht, wenn er dich um einen Gefallen bittet, der dir das Leben gerettet hat, würdest du ihn tun? Ja oder nein? Na, manche Leute sagen, ja, wenn Gott mich eh rettet und wenn Gott mich liebt, warum soll ich dann noch hier so leben, wie es ihm gefällt? Warum nicht sündigen? Das ist genau der Punkt, weil er hat uns gerettet. Deswegen möchte ich so leben, wie es ihm gefällt. Was machen wir damit? Können die Leute fragen, mit denen wir im Gespräch sind, verstehst du das? Ist gut, vielleicht ganz am Anfang die Frage zu stellen, bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und wenn Gott dich fragen würde, warum soll ich dich in den Himmel lassen, was würdest du antworten? Meistens kriegst du ganz verschiedene Antworten. Ich hätte früher gesagt, ja, weil ich ein gutes Leben lebe, weil ich in die Kirche gehe. Ich habe niemanden umgebracht. Und wir können sie, nachdem wir das alles präsentiert haben, die frohe Botschaft, wie Jesus uns rettet, können wir nochmal fragen, verstehst du das? Sagt dir das was? Worauf vertraust du jetzt? Und wenn sie verstehen, dieses Geschenk des ewigen Lebens, können wir fragen, und möchtest du dieses Geschenk annehmen? Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer immer mir das Herz öffnet, der werde ich reinlassen, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Und wenn die Leute sagen, ja, ist es gut. Und es ist besser, nochmal nachzufragen, dass die Leute wirklich verstanden haben. Okay, schön, lass mir dir das nochmal näher erklären, was das bedeutet. Es bedeutet, dass du dein Vertrauen, dein ganzes Vertrauen von dir selbst wegsetzt auf Jesus. Von Selbstvertrauen, ich rette mich selbst, auf Jesus allein. Möchtest du das wirklich? Es bedeutet, dass du Jesus Christus als deinen Retter annimmst. Diesen Rettungsring ergreifst. Möchtest du das wirklich? Das bedeutet auch, dass du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst. Der, der das Sagen hat in unserem Leben. Kannst dir vorstellen, du bist mit einem Auto unterwegs und Jesus steht an der Straße, macht den Anhalter. Du nimmst ihn mit, wo setzt du ihn Jesus hin? Kofferraum, Rücksitz, Beifahrersitz. Weißt du, wo Jesus sitzen möchte? Er möchte am Steuer sitzen. Und wenn du an Punkte kommst in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte eigentlich in die Richtung gehen und ich möchte das tun, und Jesus sagt in seinem Wort, nee, ich möchte das nicht, ich möchte, dass du so lebst, dann hörst du auf Jesus. Wichtiger Punkt. Bist du bereit, das zu tun? Möchtest du das? Bedeutet, dass du aufrichtig bereust, Buße tust, du bist in eine Richtung gegangen, du sagst Halt, Stopp, Retour und gehst 180 Grad in die andere Richtung. Möchtest du das tun? Bedeutet, dass du Jesus nachfolgst, dass du in Gemeinschaft mit anderen Christen lebst. Willst du das wirklich? Und wenn Leute das wirklich verstanden haben und sagen, ja, ich will, dann kannst du mit dir in ein Übergabegebet beten und sagen, hey, lass uns Gott das sagen, was du gerade mir gesagt hast. Und wir können für sie beten und mit ihnen beten. Jesus, ich bekenne meine Schuld. Und ich habe erkannt, dass mich das von dir trennt. Aber ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast, meine persönliche Schuld am Kreuz. Und dass mir das Vergebung bringt und Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Ich gebe dir mein Leben. Nicht kompliziert. Gute Botschaft ist einfach. Und dann können wir sie ermutigen. Frohe Botschaft. Es ist nicht schwer, sie weiterzugeben. Und wir sind alle berufen, das zu tun. Könnt ihr euch merken, oder? 5 Punkte. Es ist ein Geschenk. Wir haben ein Problem. Zeigefinger. Unsere Schuld. Aber Gott hat dieses Problem gelöst. Wer ist Gott? Können wir ein bisschen erklären. Es ist gelöst in Jesus Christus. Was hat Jesus für uns getan? Das Kreuz. Und wie wirksam für uns persönlich durch Glauben. Denkt ihr, ihr könnt das so weiter erzählen? Das weitergeben? Ich habe es bewusst ein bisschen ausführlicher gemacht mit Beispielen und Illustrationen. Das meiste ist nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich gelernt in dieser EE-Schulung, wo ich vor einiger Zeit war. Aber gute Beispiele. Das macht es lebendig. Und die Leute leben da wirklich mit, wenn du so mit ihnen redest und Fragen stellst. Es ist nicht schwer zu verstehen. Es ist einfach. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Ich möchte nochmal hier den Vers, ich glaube 22 ist es, lesen. Den Vers 18 ist es. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das dürfen wir tun. Und zum Abschluss noch eine Sache, was wichtig ist, Vers 22, das ist jetzt im Vers 22, es waren Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Gunst, Gnade spricht über Wohlwollen. Worte der Gnade ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit oder verdammenden Worten oder wo wir andere niedermachen oder klein machen oder wo wir streitsüchtig sind. Ich erinnere mich, meine erste Evangelisation, wo ich mit war, war in Wien auf der Straße. Und ich war so begeistert von Jesus und war da in einem Gespräch mit einer Frau und die hat da Kontra gegeben und ich habe mit ihr eine hitzige Diskussion gehabt und dann willst du die Diskussion gewinnen und ich habe mich da reingesteigert und neben mir saß ein lieber Bruder im Rollstuhl, der war da auch mit. Und er hat sich das Ganze angehört und nachdem ich da fertig war, und das hat natürlich alles nichts gebracht, weil wir eigentlich nur gestritten haben und ich wollte sie so gerne überzeugen. Und als die Frau dann weg war, hat er zu mir gesagt, weißt du, warum ich zum Glauben gekommen bin an Jesus? Weil Christen mich geliebt haben. Und das hat mich ins Herz getroffen. Und so ist es wichtig, dass wir die gute Botschaft auch mit dem Herzen Jesu weitergeben. Worte der Gnade aus seinem Mund. Im Epheserbrief heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. So sollten wir miteinander reden und auch zu anderen über Jesus reden. Amen. Habt ihr verstanden? 5 Punkte. Okay, die Hausaufgabe ist es umzusetzen, diese nächste Woche. Mit den Menschen, die Jesus in euer Leben bringt. Eure Bekannten, Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Wir dürfen gebundenen Freiheit verkündigen und Blinden helfen, dass sie wieder sehen. Und denen, die beraubt wurden und arm sind, frohe Botschaft verkündigen. Das ist wunderbar. Das ist erfrischend, auch für unseren eigenen Glauben und für uns selbst, wenn wir das tun. Amen. Und nächsten Samstag um 9.30 Uhr treffen wir uns und wollen das in Grünstadt tun. Seid herzlich eingeladen, mitzugehen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Mission, Jesus, dass du unser Retter bist. Und Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und Jesus all unsere Schuld bringen dürfen, alles, was uns beladet. Und ich danke dir, dass wir deine Werkzeuge sein dürfen, deine Hände, deine Füße, deine Münder, dass wir diese wunderbare, gute Botschaft weitergeben dürfen. Wir lieben dich dafür, Jesus, für das, was du für uns getan hast und wir wollen dir nachfolgen diese Woche. In deinem Namen beten wir. Amen.